Als Predigtext hören wir für den heutigen Sonntag Jesaja 40, die Verse 26 bis 31. Jesaja 40, 26 bis 31. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat solche Dinge geschaffen und führt ihr Heer bei der Zahl heraus? Er ruft sie alle mit Namen, sein Vermögen und seine Kraft ist so groß, dass es nicht an einem fehlen kann. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Die Knaben werden müde und matt und die Jünglinge fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, es ist ein recht vollmundiges Wort, das wir da gerade miteinander gehört und gelesen haben. Ganz besonders der letzte Vers 31 spricht eine gewaltige Zusage erstaunlich gelassen aus, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Können wir das so ohne jede Einschränkung mit ganzer Überzeugung bestätigen? Entspricht das unserem Erfahrungshorizont? Es wäre wahrscheinlich etwas gefährlich, wenn ich heute Morgen fragen würde, stimmt das denn? Denn wenn wir ehrlich antworten, dann würden wir wahrscheinlich alle miteinander dazu neigen, Gottes Wort an dieser Stelle Lügen zu strafen. Wir alle sind doch schon müde und erschöpft gewesen. Sicher, es geht hier vom Zusammenhang nicht darum, dass man nicht müde ist, wenn man mal eine Nacht schlecht geschlafen hat, dass man nicht müde ist, wenn man einen anstrengenden Arbeitstag hatte. Es geht hier sicher vom Gesamtzusammenhang, wie wir es beim Elia sehen, um einen Zustand des Verzagtseins, des Erschöpftseins, des Ausgebranntseins. Aber haben wir nicht das alle auch schon erlebt? Sind wir nicht alle schon müde und erschöpft gewesen? Waren wir nicht alle schon am Ende unserer Kraft? Manche von uns sind in der Spur zusammengebrochen, körperlich oder seelisch, und konnten nicht mehr weiter. Auch seit wir Kinder Gottes sind. Und wir alle wissen, wenn wir ehrlich und realistisch sind, es wird wahrscheinlich auch in Zukunft wieder Situationen und Tage geben, wo wir niedergeschlagen, ausgepowert und deprimiert in den Seinen hängen. Wo es uns geht wie Elia unterm Wacholder oder Ginsterbusch, wie wir gelesen haben, der etwas frei formuliert sagt, Herr, jetzt reicht's, ich kann nicht mehr, ich habe genug mitgemacht, gelitten, gekämpft, ich bin am Ende, hol mich zu dir, versammle mich zu meinen Vätern, ich will nur noch eins, Ruhe haben. Ich denke, ihr kennt das, ich kenne das. Manche von uns haben sich vielleicht erst in den letzten Tagen und Wochen so gefühlt. Und genau diese Wahrnehmung ist der Ausgangspunkt in unserem Predigtext. Vers 27, warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Israel fühlt sich von Gott im Stich gelassen. Israel fühlt sich von seinem Gott unrecht behandelt. Ich dachte bei der Vorbereitung, kann man sich denn überhaupt von Gott unrecht behandelt wissen oder fühlen? Haben wir überhaupt ein Recht, was von Gott zu erwarten? Ja, wir haben es. Gott hat uns sein Wort gegeben und wir haben das Recht, von ihm verbindlich zu erwarten, dass er seinem Wort und seinen Verheißungen gemäß handelt. Und nicht immer haben wir den Eindruck, dass er das tut. Bevor wir nun aber unter diesem Eindruck Gottes Wort Lügen strafen, fangen wir ganz vorn an und ganz vorn steht in unserem heutigen Gotteswort ein Befehl. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Was sollen sie sehen? Das ist der erste Punkt unserer Predigt, die Größe und die Kraft Gottes. Das ist interessant. Auch auf die Fragen und Anklagen des Hiob antwortet Gott mit dem schlichten Hinweis auf seine Größe. Und so auch hier. Seht, was soll sein Volk sehen? Ganz offensichtlich sind die Sterne gemeint, das Universum. Wer führt ihr Heer bei der Zahl heraus? Das unzählige Heer der Sterne. Dort oben ziehen sie ihre Bahnen in unvorstellbaren Zahlen und Größen seit Jahrtausenden. Wer hat das alles gemacht? Er, der lebendige Gott. Und er ruft sie alle mit Namen. Diese Abermilliarden Himmelskörper. Wir hatten das ja bei anderer Gelegenheit schon mal ein Stück weit mitbedacht, ich will es heute nicht wiederholen. Unzählige Milliarden und Milliarden, die sich da draußen in den Weiten des Universums bewegen, und er ruft sie. Das ist übrigens auch eine Antwort auf die Frage, wie werden all diese Himmelskörper bewegt, bis hin zu den Kometen und Asteroiden? Gottes Wort sagt es deutlich. Durch sein Wort. Er ruft sie. Er hat jedem seinen Ort und seine Bahn gegeben. Sein Vermögen und seine Kraft ist so groß, dass es nicht an einem fehlen kann. Von diesen Abermilliarden Himmelskörpern kann sich nicht ein einziger anders bewegen, als Gott es durch sein kraftvolles Wort ordnet und gebietet. Nicht einer kann aus der Reihe tanzen. Nicht einer kann sagen, ich ziehe heute nicht die Bahn, die Gott mir zugewiesen hat. Gott hat sie alle im Blick, Gott hat sie alle im Griff, jeden Einzelnen. So groß ist die Größe und die Kraft Gottes. Und an diese Tatsache knüpft dann Vers 27 an. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Gott sagt damit, wenn nicht ein einziger Himmelskörper mit seinem Weg dem Herrn verborgen ist, dann ist kein Weg dem Herrn verborgen, deiner auch nicht. Nicht von einem einzigen, nicht einen einzigen Himmelskörper übersieht der Herr und er übersieht auch dich nicht, ganz gewiss. Und weil diese Tatsache von so großer Bedeutung ist, die Größe Gottes wiederholt und vertieft Gott sie im nächsten Vers 28, weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Gott schwächelt nie. Gott schwächelt nie. Weißt du nicht? Interessant, dachte ich beim Lesen Vers 28, diese Fragen, weißt du nicht? Ist dir das nicht zwangsläufig klar? Hast du nicht gehört? Muss man es wirklich irgendeinem Menschen noch sagen? Kann es tatsächlich jemanden geben, der an der unendlichen Größe und Kraft Gottes zweifelt? An der Größe dessen, der die Enden der Erde geschaffen hat? Ich habe mich gefragt, warum weist Gott gerade auf die Enden der Erde hin? Weil gerade die Enden der Erde, gemeint ja das Universum, das ist, was wir bis zum Schluss im Grunde nicht fassen und greifen können. Es fängt ja schon mit unserer Erde an. Wie wenig haben wir von der Erdoberfläche erforscht, wenn wir an die Tiefen des Amazonas oder des Kongo-Sumpfgebiets denken und erst recht an die Tiefen des Meeres, was tummelt sich da alles noch an unerforschten Lebewesen, aber dann eben erst an die Enden des Universums. Da kommen die klügsten Köpfe an ihre Grenzen und fantasieren über die verschiedenen Dimensionen, über den gekrümmten Raum und alles mögliche andere. Und wo die Köpfe der intelligentesten Leute qualmen und sie nicht weiterkommen, als Theorien aufzustellen, da hat Gott alles glasklar im Überblick und weiß Bescheid. Der die Enden der Erde, die für uns sich im Unvorstellbaren auflösen, geschaffen hat. Wo unsere Wissenschaftler selbst mit den raffiniertesten Teleskopen nicht hinsehen können, da hat Gott alles glasklar im Blick. Und Gott, der diese Weiten des Universums völlig im Blick hat, der sieht auch dich. Und deshalb brauchst du dir um nichts in deinem Leben Sorgen zu machen. Jesus sagt das an unzähligen, an verschiedenen Beispielen im Neuen Testament. Die Lilien auf dem Feld, die Vögel unter dem Himmel, kein Spatz in der Eichenau fällt vom Himmel, ohne dass der Herr es sieht und Anteil daran nimmt. Und wir sind bei Gott doch viel wichtiger. Das alles steckt in diesem, hebt eure Augen auf und seht, wie groß ist Gott, der sich um alles kümmert. Sogar die Haare auf deinem Haupt sind gezählt. Es gibt keine Bagatelle, keine Banalität unseres Lebens, an der Gott nicht Anteil nimmt. Das ist die Größe dieser Zusage. Wir können sogar anders und besser sagen, weil wir Gott so wichtig sind, gibt es in unserem Leben für ihn gar keine Bagatelle. Auch die kleinste Kleinigkeit in unserem Leben ist für ihn wichtig, ist für ihn von Bedeutung, weil er uns so liebt. Er kümmert sich um uns mit allen, auch den kleinsten Details unseres Lebens, mit allen Nebensächlichkeiten. Und deshalb müssen wir das alles nicht mehr so wichtig nehmen. Ich habe in einer früheren Gemeinde da manchmal offensichtlich Missverständnisse erzeugt oder die Geschwister haben es zum Teil nicht richtig begriffen, woran es auch immer lag. Die haben gemeint, ich würde die Dinge verharmlosen. Das war nicht mein Anliegen. Aber weil der Herr sich um die Dinge kümmert, müssen wir sie nicht mehr so hochhängen. Denn der Herr hängt sie für uns hoch. Bei ihm sind sie gut aufgehoben. Und deshalb können wir entspannt und recht gelassen mit diesen verschiedenen Dingen umgehen. Gott kümmert sich drum. Dabei ist seine Kraft unerschöpflich. Er wird nicht müde noch matt, er schwächelt nie, er ist eine unerschöpfliche Kraftquelle. Und damit sind wir beim dritten und entscheidenden Teil, Adler oder Kolibri. Das ist ja, wie ihr gesehen habt, zugleich auch das Thema dieser Predigt, Adler oder Kolibri. Vielleicht hat sich einer gefragt, als das Thema an die Wand geworfen wurde, sind wir heute im Zoologieunterricht. Ist das ein biblisches Thema? Wörtlich genommen nicht unmittelbar. Kolibris kommen in der Bibel nicht vor. Also ich habe mal in der Konkordanz nachgeschlagen, fand keinen. Überrascht auch nicht, denn in Israel gibt es zwar den Jericho-Nektarvogel, der sieht tatsächlich aus wie ein Kolibri, ist aber keiner. Kolibris gibt es nur in Amerika. Und weil auch der Jericho-Nektarvogel kein Kolibri ist, fehlt ihm die entscheidende Eigenschaft, auf die es hier ankommt. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Da ist die Frage, warum steht da Adler und nicht beispielsweise Kolibri? Weiß nicht, ob ihr über diese Frage schon mal nachgedacht habt. Was unterscheidet denn die beiden? Den Adler und den Kolibri, mal von der Größe abgesehen, der eine so, der andere so und noch mehr. Aber abgesehen von der Größe, was unterscheidet die beiden wesentlich voneinander? Die Schwester Metz, die weiß es, oder? Die Flughöhe auch. Da sind wir schon ganz nah dran an dem, was ich noch meine. Die Zahl der Flügelschläge, ganz genau, die Flugtechnik, die Flugweise. Um die geht es hier. Und die ist das Geheimnis unseres Themas. Laufen, ohne matt zu werden. Wandeln, ohne ermüden, wie wir es nachher im Refrain singen. Das hängt damit zusammen. Adler oder Kolibri. Denn die Flugtechnik dieser beiden Vögel, des Kolibris, jetzt hier ein wirklicher, und des Adlers, könnte gegensätzlicher nicht sein. Der Kolibri fliegt mit einer erstaunlichen Technik und Brillanz. Aufgrund seiner einmaligen Flügelkonstruktion, ich habe das im Internet mal nachgelesen, will ich euch nicht alles um die Ohren hauen, aber die sind ganz einmalig konstruiert und deshalb kann er seine Flügel in fast jede beliebige Stellung bringen und das befähigt ihn zu pfeilschnellen und blitzartigen Flugmanövern, die sonst kein Vogel beherrscht. Und dabei kann er nicht nur vorwärts fliegen, das wisst ihr wahrscheinlich alle auch schon, der kann auch rückwärts und seitwärts fliegen. Er kann beim Fliegen in der Luft stehen bleiben und dabei in aller Ruhe den Nektar aus den Blüten saugen. Es gibt keinen Vogel, der so vielseitige und brillante Flugmanöver drauf hat wie ein Kolibri. Außerdem sind Die Kolibris, hier speziell der Anakolibri, bezogen auf ihre Körpergröße die schnellsten Wirbeltiere der Welt. Das wusste ich auch nicht. Sie erreichen Geschwindigkeiten von 385 Körperlängen pro Sekunde. Also die fliegen so schnell, dass sie in einer Sekunde 385 mal so weit fliegen, wie sie selber lang sind. Der Kerl ist 10 cm, in einer Sekunde macht er 27,3, in der Stunde 98 Kilometer. Zum Vergleich, Kampfjets mit 3 Mach, schnelle Abfangjäger erreichen maximal das rund 40-fache ihrer Gesamtlänge. Und selbst Wanderfalken, die sonst eigentlich als die schnellsten Vögel bezeichnet werden, kommen auf das rund 40-fache im Sturzflug. Nicht im Normalflug, im Sturzflug. Nein, auf das 200-fache. Aber der Winzling Kolibri, der schafft fast nochmal doppelt so viel, 385 Körperlängen pro Sekunde. Und er erreicht dabei Beschleunigungswerte von der 10-fachen Erdbeschleunigung. 10G sagt vielleicht manchem was. In der Formel 1 kommt es manchmal vor, die müssen beim Start und in den Kurven erhebliche Werte aushalten. Der Kolibri, kann man sagen, ist der beste Flugkünstler der Vogelwelt. Er ist mit seinen Flugkünsten ganz erheblich besser als der Adler. Aha, wird der Zweifler jetzt sagen, ich hab's geahnt. Gott gibt uns also doch nicht das Beste, sondern nur das Zweitbeste. Sonst hätte er uns verheißen, dass sie auffahren mit Flügeln wie Kolibris. Die können es doch viel besser als der Adler. Ist das wirklich so? Der Kolibri ist zwar bei seinen 10G-Beschleunigung noch putzmunter, aber wenn wir mal allein da einhaken, 10G, würden wir in der Regel gar nicht aushalten. Ich habe gelesen, schon bei 4 bis 6G verliert der Mensch je nach Bewegungsrichtung das Bewusstsein aufgrund mangelnder Durchblutung des Gehirns. Außerdem ist der Kolibri zwar ein exzellenter Flieger, und das hat mit unserem Thema jetzt noch mehr zu tun, total bestaunenswert, und das Sutter, wie ein Verrückter, mit bis zu 78 Flügelschlägen pro Sekunde. Damit fliegt der Kolibri aber auch total uneffektiv. Er verbraucht die meiste Energie der aufgenommenen Nahrung sofort wieder für seine kraftzehrende Flugtechnik. Und deshalb muss er eine sehr regelmäßige Nahrungsaufnahme haben, sonst verhungert er ruckzuck. Und dann ist er im wahrsten Sinne des Wortes ausgepowert und ausgebrannt. Gottes Verheißung aber lautet, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Für diese Verheißung taugt die Flugtechnik des Kolibri nicht, so bewundernswert, so elegant, so brillant sie auch ist. Weil Gott uns das Allerbeste gibt und nicht das Zweit- oder Drittbeste, deshalb steht hier nicht der Kolibri, sondern der Adler. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und der Adler hat eine ganz andere Flugtechnik. Der Adler stößt sich von seinem Horst in steiler Felswand ab, er breitet die Flügel aus und lässt sich tragen. Er kreist, er schraubt sich nach oben in schwindelnde Höhe, oft ohne einen einzigen Flügelschlag. Er nutzt die Aufwinde. Verstehen wir, liebe Geschwister, warum Gott uns die Verheißung gibt, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Weil Gott ein gnädiger, ein liebender, ein barmherziger Gott ist, lässt er uns aus seiner Kraft leben, nicht aus unserer eigenen. Der Kolibri fliegt aus eigener Kraft. Gott aber will nicht, dass wir im geistlichen Schwirrflug aus eigener Kraft Höchstleistungen vollbringen, dass wir uns in eigenen Kraftanstrengungen ermüden, ermatten, zu Tode quälen. Gerade die Aktivisten unter uns, und ich gehöre meiner Natur nach durchaus selber auch mit dazu, wir müssen uns das immer und immer wieder sagen lassen. Nix Kolibri, nix Schwirren und Schaffen aus eigener Kraft, sondern wie Adler sollen wir fliegen. Gerade weil Gott das Allerbeste für uns will, hat er uns nicht berufen, wie kunstfertige Kolibris zu fliegen, sondern wie Adler. Und da verstehen wir auch, warum Gott zuerst auf seine eigene Größe und Kraft verwiesen hat. Denn aus dieser Kraft sollen wir leben. Aber wie machen wir das praktisch? Vers 31 kann auch übersetzt werden: Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie Adler. So hat die Gute Nachricht und die Hoffnung für alle übersetzt. Es wachsen ihnen Flügel wie Adler. Das heißt, Menschen, die dem Herrn vertrauen, bekommen Flügel, die Menschen, die nicht zu Gott gehören, nicht haben. Welche Flügel sind damit gemeint? Es sind die Flügel des Glaubens. Sie bekommen Schwingen des Glaubens. Und wenn sie diese Schwingen des Glaubens ausbreiten, dann werden sie von den Aufwinden Gottes getragen. Wenn der Adler sich vom Horst abstößt, dann tut er nichts anderes. Er vertraut. Worauf vertraut er? Er breitet die Flügel aus und vertraut darauf, dass die Luft ihn trägt. Das scheint ein durchaus riskantes Unternehmen zu sein. Denn solange er noch im Horst sitzt, schaut er nach unten und was sieht er? Nichts. Denn Luft sieht man nicht. Er stürzt sich also ins Nichts und hofft, dass er nicht abstürzt. Warum tut er das? Weil Gott es in seine Natur gelegt hat, dass er der tragenden Kraft der Luft vertraut, obwohl er die Luft nicht sieht. Aber die Luft ist sein Element. Er ist geschaffen, um in der Luft zu leben. Und genauso ist es bei uns Kindern Gottes. Der Glaube scheint oft durchaus riskant. Wir sehen oft nicht viel, manchmal gar nichts. Und Gott erwartet von uns, dass wir ihm vertrauen, obwohl wir nichts sehen. Und warum können wir das? Weil Gott es in die Natur seiner Kinder gelegt hat, dass sie seinen Verheißungen vertrauen. Gottes Verheißungen sind das Element, in dem wir leben. Wir sind geschaffen, um in seinen Verheißungen zu leben. Kommen wir auf die Frage zurück, die ich eingangs bewusst nicht gestellt habe. Stimmt das? Stimmt das, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandeln und nicht matt werden? Ja, jetzt können wir die Antwort geben. Ja, es stimmt in dem Maß, in dem wir nicht aus eigener Kraft leben, in dem wir nicht aus eigener Kraft wie die Verrückten mit den Flügeln schlagen wie der Kolibri, wo wir nicht meinen, dass wir selber die Sache retten und rausreißen müssten. Es stimmt in dem Maß, in dem wir die Schwingen des Glaubens ausbreiten und fliegen wie Adler, von den Aufwinden Gottes, von seinen Verheißungen getragen. Das heißt nicht, dass wir gar nichts mehr tun, aber alles, was wir tun, tun wir im Vertrauen nicht auf unsere Kraft, sondern auf seine Kraft. Und es gibt Ruhe, es gibt Frieden, es gibt Gelassenheit. Und wenn wir das tun, dann werden wir Tag für Tag erleben, dass es stimmt und gilt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen.